Wer bei der US-Late-Night-Show von Jimmy Kimmel auftreten darf, der hat es geschafft.
Our next guest stars in two movies that have a total of 10 Oscar nominations, including a Best Actress nod for her performance in Anatomy of a Fall. Anatomy of a Fall and The Zone of Interest are in theaters now. Please welcome Sandra Hüller.
Schauspielerin Sandra Hüller kurz vor der Oscar-Verleihung vor 3 Monaten. Moderator und Comedian Jimmy hat schlappe 19,5 Millionen Abonnenten, also fast so viele wie wir hier in der Weltzeit. Vorsicht, Witz. Hollywood, wie es singt und lacht.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Und ich bin Isabella Kohler. Hallo. Hollywood, auch ein Dauerbrenner für Katharina Wilhelm. Hallo, Katharina.
Hallo.
Du bist unsere langjährige Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios Los Angeles. Genauer, du warst es. Fallen wir doch gleich mit der Tür ins Studio.
Zwischen Hightech und Hollywood. 5 Jahre US-Westküste.
5 Jahre US-Westküste. Wir begehen hier und heute deinen Abschied von Kalifornien. KorrespondentInnen machen und gestalten die Weltzeit. Du bist lange Jahre eine von ihnen gewesen. Bist für das Deutschlandradio und die ARD kreuz und quer durch den bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat gereist und hast auch, um beim Thema zu bleiben, exklusiv Sandra Hüller getroffen, die mittlerweile ja weit über Deutschland hinaus bekannt ist. Und ja, da war es laut.
Wenn ich welche treffe, haben die meisten den einen der beiden Filme zumindest gesehen und mögen die auch. Also bis jetzt habe ich nur Zuspruch erfahren. Ich liebe die beide sehr und bin einfach froh, dass wir es hierher geschafft haben, dass die Anerkennung so stattfindet, wie sie stattfindet. Das ist einfach ein Traum.
Da geht es um die beiden Filme, mit denen sie bei den Golden Globes und den Oscars war. Aber sie hat nicht ganz so abgeräumt, wie erhofft, oder?
Nee, leider nicht. Es gab ja keinen Oscar direkt für Sandra Hüller. Als beste Hauptdarstellerin war sie ja nominiert. Aber immerhin, ich würde immer sagen, sie hat indirekt gewonnen. Also The Zone of Interest ist ja zum Beispiel zum besten internationalen Film gekürt worden. Da hat sie mitgespielt und natürlich auch einen großen Anteil daran, dass der eben so erfolgreich ist. Und dann ist ja auch bestes Drehbuch ausgezeichnet worden für den Film Anatomie eines Falls. Da hat sie natürlich auch die wichtige und große Hauptrolle gespielt. Also ich finde schon, Sandra Hüller hat damit mitgewonnen und man muss ja auch nochmal betonen, und das hatte sie ja bei diesem Interview mit Jimmy Kimmel auch ein bisschen erzählt, wenn auch wirklich sehr, ich würde fast sagen schüchtern, ja, nicht so selbstbewusst, dass sie eben mit 2 Filmen überhaupt im Oscar-Rennen ist. Das war einfach fantastisch und das schaffen auch US-Schauspieler kaum.
Hollywood-Themen, das waren für dich in dieser Zeit nicht nur Glitzer, Glamour und rote Teppichveranstaltungen, sondern da ging es auch um Pandemie, Omikron, Existenzängste, um die Macht von Gewerkschaften und um streikende Drehbuchautoren, die uns hier ja auch erreicht haben. Das war in dieser Dimension nicht vorauszusehen, oder?
Nee, ich glaube, die Pandemie hat ja Gott sei Dank, glaube ich, niemand vorausgesehen. Aber natürlich, ich denke schon, die letzten 4, 5 Jahre waren für Hollywood wirklich auch schwer. Das haben wir hier mitbekommen. Die Pandemie natürlich mal zuallererst, große Krise und dann auch der Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler. Sowas hat Hollywood ja auch wirklich seit Jahrzehnten nicht gesehen. Und wir merken das immer noch. Also die Folgen sind immer noch spürbar. Viele Menschen haben keinen Job und kämpfen wirklich darum oder müssen sich neue Jobs suchen. Und das ist was, was wir hier auch wirklich, oder was ich auch im privaten Umfeld merke von Menschen, die mir erzählen, dass sie eben seit Monaten auf den Job oder das Projekt warten. Also da sind wir leider immer noch so mittendrin in der Krise.
Die Menschen kämpfen noch, sagst du. Gibt es denn irgendeine Aussicht auf Erholung, auf ein Ende von dem Ganzen?
Kann man noch nicht so sagen. Wir warten noch darauf, dass eine andere größere Gewerkschaft hier streiken könnte. AYATSI nennt die sich. Die sind auch gerade in Verhandlungen. Und dann dreht ja so am Horizont auch noch das Thema künstliche Intelligenz. Da gibt es eben auch Drehbuchautoren, Schauspieler und viele mehr aus diesen Gewerken, die Angst haben, dass KI-gesteuerte Programme ihnen auch die Arbeit wegnehmen könnten. Und das ist ein Thema, was sich nicht so schnell lösen lässt.
KI, dazu kommen wir noch. Der rote Teppich, das ist zumindest oft die angenehmere Seite des Lebens als Korrespondentin in den USA. Und dann hätten wir da noch.
The countdown is on to the first presidential debate and both candidates.
President Joe Biden and former President Donald Trump will meet for the first time in 4 years.
Trump. Am 5. November sind Präsidentschaftswahlen in den USA und es finden TV-Duelle zwischen Präsident Biden und Donald Trump statt. Du, Katharina, gehst, Trump kommt, vielleicht Absicht oder Zufall?
Ja, wir wissen es natürlich noch nicht, wie das Ganze ausgeht, aber es ist schon so ein bisschen, ja, also ich fühle mich sehr zurückversetzt. Eine Wahl habe ich ja mitbekommen natürlich, 2020, und das war sehr intensiv. Und ich muss aber auch ehrlicherweise gestehen, ich bin nicht traurig, dass ich jetzt vor der nächsten Wahl gehe, denn dieses gespaltene Land, das ist ein Klischee, aber es sind wirklich eben die gespaltenen Staaten von Amerika. Ich fand das einfach sehr traurig, und dass die Menschen immer weniger miteinander reden und in so einen Dialog kommen, und dass diese zwei Seiten sich, also Republikaner, Demokraten, sich so unversöhnlich gegenüberstehen, das ist nicht schön mit anzusehen. Und insofern zumindest kein Zufall, dass ich jetzt gehe. Das liegt aber tatsächlich eher am ganz normalen Vertragsende eines Korrespondenten.
Aber damit hast du meine nächste Frage im Prinzip schon beantwortet. Du wirst Trump nicht vermissen.
Nein, ich werde ihn nicht vermissen, aber ich habe die leise Ahnung, dass auch in Deutschland, wo es ja dann hin zurückgeht, dass wir ihn dann nicht ganz ignorieren können. Vor allem nicht, sollte er gewählt werden, was ja immer noch das große Fragezeichen ist. Der Einfluss reicht dann doch sehr rüber. Ich muss aber auch immer sagen, wir haben ja hier in Kalifornien, beziehungsweise wir haben hier die Westküste der USA abgebildet, und da spielt er eine etwas untergeordnetere Rolle. Das ist ja hier traditionell sehr demokratisch, der Bundesstaat, und man versucht sich eher auch gegen so eine vielleicht neue Trump-Regierung zu rüsten mit verschiedenen Dingen, unter anderem das Recht auf Abtreibung in die Verfassung hier in Kalifornien zu schreiben und so weiter. Das ist dann doch immer noch ein bisschen das andere Amerika hier.
Aber du hast mir erzählt, dass auch die Kalifornier dieses Mal womöglich Trump wählen. Was ist passiert?
Naja, sagen wir mal so, Kalifornien ist ja wie viele US-Bundesstaaten aufgeteilt. Die Städte sind immer sehr demokratisch, liberal, und auf dem Land wird eher republikanisch, konservativ gewählt. Aber wir merken natürlich auch hier, dass auch die Liberalen sehr enttäuscht sind von der Biden-Regierung. Und ob sie jetzt gleich Trump wählen, das weiß man noch nicht. Aber es kann durchaus sein, dass viele Menschen einfach nicht zur Wahl gehen, weil sie eben enttäuscht sind, weil sie auch Biden keine gute Wahl finden, weil sie den Präsidenten zu alt finden und weil es natürlich noch viele Fragen gibt, an denen man sich reiben kann. Stichwort Nahostpolitik natürlich zum Beispiel und vieles mehr. Und ich glaube, es wird eine spannende Wahl. Und ich bin echt gespannt, wie die Wahlbeteiligung vor allem hier sein wird in Kalifornien.
Kalifornien, das ist für viele, die noch nie dort waren, vor allem eine Kombination aus Obdachlosigkeit und Drogen in San Francisco, aus Surfen und Segeln am Strand von Venice Beach und Google im Silicon Valley. Nur Klischees, Katharina?
Naja, an jedem Klischee ist natürlich auch ein wahrer Kern dran, und natürlich gibt's das alles, und das sieht man eben auch alles, und darüber berichten wir sowohl eben aus dem Silicon Valley natürlich mit allen diesen Tech-Neuheiten. Es geht viel um Obdachlosigkeit. Die ganze Westküste ist leider, hat einfach ein großes Problem und bekommt das nicht so richtig in den Griff. Und Surfen und der Lifestyle hier, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also über die Rettungsschwimmer von Malibu haben wir genauso Reportagen gemacht. Wie vieles andere, was hier immer so ein Trend ist. Und das ist natürlich irgendwie, wofür Kalifornien auch immer noch steht. Absolut.
Und Hawaii gehört auch für jeden Korrespondenten zum Pflichtprogramm.
Ja, man macht sich natürlich generell verdächtig, dass man sich da sehr gut gehen lässt und natürlich surft als Korrespondent und mit Blumenkette sozusagen am Strand liegt. Ich war tatsächlich zweimal jetzt in Hawaii in einem Jahr, und leider gar nicht so wegen schönen Themen, sondern Klimawandel, Klimakrise war das Thema, als ich das erste Mal da war, weil tatsächlich in Hawaii die Küsten so wegbrechen und es gibt wirklich irre Überschwemmungen. Die haben ganz stark zu kämpfen, die Infrastruktur geht kaputt, die Häuser sinken tatsächlich so ins Meer. Und dann, leider muss man sagen, ein paar Monate später gab es ja dieses schreckliche Feuer auf Maui, wo 100 Menschen gestorben sind. Und das war dann natürlich auch nochmal Anlass für eine Reise, um zu gucken, wie auch der Aufbau läuft. Mhm. Leider nicht so schöne Themen für eine wunderschöne Inselkette.
Soweit zu Hawaii. Du und deine Kollegen, ihr habt euch die Welt in Kalifornien ja aufgeteilt, in L.A. und San Francisco, in Glitzer- und Tech-Welt, oder? Macht das Sinn?
Ja, so ein bisschen ist das schon so. Also Neil Stumpf, das ist ja mein Kollege in San Francisco, der ist schon durchaus näher dran an X und Google und Apple und wie sie alle heißen. Der hat dann zumindest nur noch so eine Stunde Fahrtweg zu denen. Wir machen hier in L.A. etwas mehr Entertainment, klar, mit Hollywood vor der Tür. Grundsätzlich machen wir natürlich mal beide alle Themen, soweit es geht. Aber ja, uns fällt natürlich dann die Oscar-Verleihung und die Golden Globes so ein bisschen vor die Füße. Ich finde es auch nicht sehr schlimm. Ich habe ja Film studiert und kann damit sehr viel anfangen und finde es auch immer noch sehr, sehr spannend.
KI, sagst du, ihr macht beide Themen, das machst du auch, und das Thema ist an der Westküste auch ein großes Thema in verschiedenen Variationen, das man in euren Beiträgen immer verfolgen kann. Und du hast dich mit der Wiederbelebung durch künstliche Intelligenz beschäftigt. Also zum Beispiel mit der Frage, wird Elvis durch KI wieder auferstehen? Wir hören dazu ein Stück von dir, Katharina.
You get sprung, the way you get sprung. And deep in the jeans she's wearing, I looked and I can't stop staring, baby got back.
Elvis Presley singt hier eine neue Version des Hip-Hop-Songs Baby Got Back. Und Frank Sinatra trällert eine viel fröhlichere Version von Metallicas Enter Sandman.
Exit light, banter night, take my hand.
Diese Songs finden sich mit wenigen Klicks im Netz auf YouTube. Künstliche Intelligenz macht's möglich, denn KI-Software kann die Stimmen von lebenden und verstorbenen Musikern und Musikerinnen relativ leicht klonen. Dazu muss die KI oft nur wenige Minuten Audiomaterial bekommen. Gerade bei prominenten Stimmen ist das einfach, weil es viel Material gibt. Kalifornien ist deswegen so relevant, weil hier laut dem Magazin Forbes 35 der 50 größten KI-Unternehmen der Welt ihren Hauptsitz haben. Darunter zum Beispiel OpenAI, also die Macher von ChatGPT. Die Stimme von Elvis und letztlich auch sein Aussehen, denn er war ja auch Schauspieler, werden jetzt von einem neu erstreckten Vertrag der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA geschützt. Schauspieler müssen zustimmen, wenn KI-Versionen von ihnen benutzt werden sollen, und bei Verstorbenen müssen Verwandte oder der Nachlassverwalter gefragt werden. Manche Musiker setzen KI-Programme aber auch selbst ein, um Verstorbene wieder zum Leben zu erwecken. Zum Beispiel Paul McCartney, der mit einem KI-Programm einen Song und auch die Stimme von John Lennon restaurierte. Das Ergebnis? Die neueste Beatles-Single Now and Then.
Now and then I miss you, jetzt auch die Beatles in KI. Was ich mich oft gefragt habe, ob das ein Thema ist, das dir leicht vom Mikro geht, weil gerade im Silicon Valley ist ja, wie gehört, die geballte Kompetenz zu KI versammelt. Das heißt, du liest halbtags immer die Studien zum Thema?
Naja, die Studien, also wir werden ja hier wirklich überrollt eigentlich von diesen neuesten KI ja, Tools, die dann immer vorgestellt werden, jetzt kürzlich Apple mit allen Neuigkeiten, wie KI in die neuesten iPhones integriert wird. Wir kommen ehrlich gesagt fast gar nicht nach, weil einfach gefühlt jeden Tag gibt es irgendwie eine Neuigkeit und irgendwas Neues, was wir wissen müssen zum Thema KI. Und wir sehen uns, glaube ich, eher so, also Studien, klar, wir lesen natürlich auch mal wissenschaftliche Artikel, aber wir sehen uns vor allem in der Übersetzung. Also was bedeutet das für uns Normalbürger im Leben, was bedeutet künstliche Intelligenz für uns, und Fragen zu beantworten, wie müssen wir davor Angst haben, werden unsere Jobs wirklich weggestrichen oder kann das auch eine Chance sein, wie kann künstliche Intelligenz auch praktisch für uns funktionieren im Alltag, und so sehen wir uns, glaube ich, immer als ja die großen Erklärer dieses natürlich sehr, sehr, sehr großen Themas, und ich glaube, die Erkenntnis ist auch oft, dass die Macher dahinter, also sagen wir OpenAI zum Beispiel, diese Firma von ChatGPT, dass die aber auch nicht immer so, glaube ich, wissen, was die machen. Das ist interessant, wenn man genauer dran ist und beobachtet, was die machen, haben wir manchmal den Eindruck, dass denen das selber über den Kopf wächst.
Also euer Ziel ist es, es verständlicher zu machen für unsere HörerInnen sozusagen.
Ja, es gibt sicherlich Anwendungen, viele Programme, die wir in unserem Alltag nutzen können, die auch total praktisch sind. Wenngleich wir immer betonen, klar, also Thema Datenschutz, gerade in den USA, ein schwieriges Thema, ist nicht so gut geregelt wie zum Beispiel in der EU oder auch in Deutschland. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da nicht alle unter die Räder kommen. Und bei dem Beitrag hat man es ja gehört, da geht es um Stimmen. Die einen finden das natürlich begrüßenswert, dass es irgendwie Elvis in der Neuauflage gibt und dass man den sich irgendwie zurechtbasteln kann. Aber es gibt zu Recht natürlich auch Menschen, die sagen, Moment mal, was passiert denn dann mit meiner Stimme oder mit meinem Text nach meinem Tod? Das sind echt spannende Fragen, die wir uns ernsthaft stellen müssen.
Eine andere spannende Frage, du erwähntest es im Zusammenhang mit Hawaii, eines deiner Leib- und Magenthemen sind Klima und Umwelt. Waldbrände waren und sind dabei ja wortwörtlich der Dauerbrenner bei euch. Und aktuell brennt es schon wieder.
Das sogenannte Postfeuer ist mit 15.000 Hektar zerstörter Fläche das bislang größte des Jahres in Kalifornien. 1.200 Wanderer und Camper mussten aus einem benachbarten Park bereits ausweichen. Das Feuer sei sehr aggressiv und könne noch viel größer werden, sagte die zuständige Behörde. Grund dafür sei, dass es heißer wird und die Luftfeuchtigkeit in den nächsten Tagen noch weiter abnehmen soll. Auch in anderen Regionen Kaliforniens sind Brände ausgebrochen, beispielsweise in Palm Springs und in Nordkalifornien, wenn auch in kleinerem Ausmaß. Dass bereits im frühen Sommer so viele Feuer ausgebrochen sind, sehen viele Brandexperten mit Sorge. Ein sehr nasser Winter hatte dafür gesorgt, dass sich Gräser und Büsche rasch ausgebreitet haben. Wenn es in den nächsten Wochen und Monaten trockener wird, bieten die verdorrten Gräser und Büsche viel Zunder für weitere möglicherweise noch verheerendere Brände, warnte der US-Wetterdienst. Auch die Veränderungen durch den Klimawandel spielen dabei eine Rolle. Wie Klimaexperten betonen, gibt es immer mehr Extremwetter, entweder extrem starke Regenfälle oder länger anhaltende Dürreperioden, die auch zu einem Brandrisiko führen können. Katharina Wilhelm, Los Angeles.
Das war vor einigen Tagen. Warum gibt es ausgerechnet in Kalifornien immer diese verheerenden Waldbrände? Klima ist ja überall.
Ja, Klima ist überall. Unser Gouverneur hier, Gavin Newsom, der sagt das immer, wir erleben viel stärker als viele andere Bundesstaaten in den USA diesen Klimawandel. Es gibt einfach mehr Extreme hier. Das habe ich wirklich auch hautnah in diesen 5 Jahren erlebt, eben diese Dürreperioden. Wir hatten 3 sehr intensive Dürrejahre, wo wir auch einfach das Wasser einschränken mussten, also nichts mehr mit Rasen sprengen im Garten oder so. Jetzt hatten wir einen sehr nassen Winter, wo man ja denken könnte, das ist ja alles super, viel Regen. Aber dann hatten wir das andere Extrem, nämlich Schlammlawinen, die auch wieder Häuser mitgerissen haben. Straßen sind kaputt, teilweise konnte die Bahn hier nicht mehr fahren. Züge standen still. Also es stimmt schon, es ist wirklich extrem hier. Wir sehen aber natürlich die Auswirkungen des Klimawandels rund um den Globus. Und jetzt aktuell brennt es ja auch nicht nur in Kalifornien, sondern auch in anderen Bundesstaaten, in New Mexico zum Beispiel. Kanada wird wahrscheinlich auch wieder sehr intensive Waldbrände erleben. Und was dann auch immer, fand ich, sehr eindrücklich war, ist, dass diese Brände und dann eben diese Rauchwolken letzten Endes sogar bis nach Europa ziehen. Und warum die hier in Kalifornien so schlimm sind, diese Brände, ist, weil das der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA ist und viele Menschen eben auch dort leben, wo es besonders schön ist, aber teilweise auch brandgefährlich. Und deswegen hatten wir hier leider auch schon Brände, bei denen wirklich auch viele, viele Menschen gestorben sind.
Großen Anklang in der Weltzeit fand der folgende Ausspruch, und da sind wir wieder bei ihm, von Donald Trump zum Thema. Das war 2020 und er US-Präsident und zu Besuch in Kalifornien.
Wenn Bäume umfallen, werden sie innerhalb von 18 Monaten zu Riesenstreichhölzern, die explodieren. Genauso Laub, wenn das jahrelang auf dem Boden rumliegt, wird es zum Brennstoff.
Der Bäume, der explodierenden riesigen Streichhölzer, müsse man durch eine gründliche Waldbodenreinigung Herr werden, sagt Experte Trump in der Folge. Damit meint er explizit das Fegen des Waldbodens. Den Waldboden fegen, Katharina, stelle ich mir schwierig vor. Und du?
Ja, mit so einem kleinen Kehrbesen stelle ich mir das vor, so sieht das Bild aus. Was der tatsächlich meint, ist diese Grundreinigung, dass man eben die Gräser und die Büsche wegnimmt. Und das klang ja vorhin auch schon mal an, wir haben tatsächlich das Problem, wenn es ein nasser Winter war, dann gibt es natürlich mehr Gras. Und wenn das verdorrt, was eigentlich ab August, September hier der Fall ist, klar, wird es hier trockener, dann brennt das eben wie Zunder. Und das Interessante ist, ehrlich gesagt, womit wir uns immer wieder beschäftigt haben, ist auch, dass zum Beispiel die indigene Bevölkerung hier, die indigenen Amerikaner, das jahrhundertelang gemacht haben, dass sie tatsächlich extra Feuer gelegt haben, also kalkulierte und kontrollierte Feuer, um eben so eine Bereinigung des Waldbodens zu machen, dass es eben diesen Zunder dann nicht mehr gibt. Und das haben dann die weißen Siedler unterbunden, das fanden die nicht gut und haben halt wachsen lassen und das war jahrelang oder jahrzehntelang verboten. Und jetzt kommt man wieder drauf, dass diese sehr ursprüngliche Form, den Wald ja zu managen, dass die eigentlich ganz clever war und auch größere Feuer verhindert hat. Und dahin geht man jetzt glücklicherweise wieder so ein Stückchen zurück.
Bereinigen des Waldbodens mit Indigenen macht sicherlich Sinn. Fegen mit Trump kann ein Fluchtgrund sein, aber nicht der einzige. Denn nicht nur du verlässt Kalifornien, viele Kalifornier gehen mit dir. Und du hast mit dem Thema, unser nächstes Thema, Migration aus dem Land der Sonne ganze Weltzeiten bestritten. Warum gehen die Menschen weg?
Es hat viele Gründe. Die Brände sind einer davon. Und zwar gibt es auch große Versicherungen, die gar nicht mehr bereit sind, Häuser gegen Brand zu versichern. Das heißt, es ist einfach ein großes Risiko. Wenn mir mein Haus abbrennt, kann es sein, dass ich wirklich vor dem Nichts stehe, weil die Versicherungen nicht mehr zahlen. Das ist nicht nur in Kalifornien ein Problem, ist auch teilweise jetzt mittlerweile in Florida ein Problem. Da geht es dann eher um das Thema Sturm. Aber das ist so eines der Gründe. Finanzen einfach, dann ist es einfach unheimlich teuer geworden, grundsätzlich hier zu leben. Benzin ist hier immer ein Dollar teurer eigentlich als im Rest der USA, um nur so ein greifbares Beispiel zu nennen. Aber auch die Lebensmittelpreise, alles ist sehr, sehr teuer in Kalifornien. Und mit einem normalen Gehalt, sage ich mal, kann man sich das Leben hier gar nicht mehr so gut leisten. Und deswegen gehen die Menschen auch weg. Nach Nevada, wer es lieber kühler mag, vielleicht nach Oregon oder nach Florida, Texas. Auch weil da die Steuern teilweise günstiger sind oder die Grundsteuer. Und die meisten Bundesstaaten dann noch ein bisschen günstiger sind als Kalifornien. Wenn auch, das würde ich mal anmerken, nicht so schön. Kalifornien ist immer noch sehr schön, wie ich finde. Und finden auch, glaube ich, viele Kalifornier so. Aber es ist einfach nicht mehr ja, nachhaltig für sie zum Leben.
Eine geht nicht, trotz der Benzinpreise, und das ist die gebürtige Los Angeleserin Billie Eilish, die trotz dem jugendlichen Alter von 22 Jahren enormen Erfolg hat. Sie wird auch die junge Pop-Ikone allgemein als Arbeitsbegriff genannt. Katharina, du warst bei einer Albumvorstellung von ihr und die klang so.
I've never loved anything more and I feel so incredibly proud of it and I feel very excited and nervous and scared.
Generell wird bei Billie Eilish ja viel gekreischt. Hast du auch gekreischt und wie fandest du es?
Nein, ich habe meine Stimme geschont. Aber ich fand es wirklich beeindruckend. Klar, das war in L.A., es war eine Albumvorstellung. Du hast es ja schon gesagt, die kommt auch von hier. Das weißt du, es war auch einfach nochmal so ein Heimspiel. Und sie ist ein super interessanter Popstar, die auch über schwere Themen spricht. Depressionen zum Beispiel, Angstzustände und so weiter. Also irgendwie ganz anders als viele sonst Stars und Sternchen hier. Und das macht sie, glaube ich, einfach so nahbar auch für ihre Fans. Und ich finde sie echt toll. Tolles Album, tolle Texte. Ich fand es auch toll, aber ich habe meine Stimme geschont. So viel Schreien ist auch nicht gut als Radiomensch.
An dieser Stelle fällt es mir sehr schwer, mich von dir nach 5 Jahren zu verabschieden, liebe Katharina. Der Weltzeit wirst du fehlen und mir auch. Keep in touch.
Ja, danke schön. Es hat immer viel Spaß gemacht.
In dem nächsten Podcast der Weltzeit geht es um Ungarn, das zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Der Bock als Gärtner sozusagen. Hören Sie gern rein. Ich bin Isabella Kohler. Danke fürs Zuhören und bis bald.